Heute im New Lawyers Podcast Andreas Dimmling und Jörg von Massenbach von GSK Stockmann.
Aber wenn man bei einer Kanzlei ist wie wir bei GSK, dann ist es total wichtig, in London zu sein, weil du dich eben gerade da vernetzen kannst mit den anderen unabhängigen Kanzleien und zwar wirklich aus aller Welt. Und das gibt's in Europa, sogar in gewisser Hinsicht in der Welt, nur in London.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Andreas Dimmling und Jörg von Massenbach sind Partner bei GSK Stockmann in London und waren maßgeblich am Aufbau des britischen Standorts beteiligt. Heute sprechen wir darüber, warum die Wahl auf London fiel, welche Herausforderungen es auf dem Weg gab und wie sich der Standort auch post-Brexit in die internationale Strategie der Kanzlei einfügt. Und natürlich interessiert mich auch, wie gestaltet sich das Arbeiten in einer der dynamischsten Metropolen der Welt. Herzlich willkommen, lieber Andreas und lieber Jörg.
Hallo Magdalena, ich freue mich da zu sein.
Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, aber wir starten den Podcast ja immer mit einer Icebreaker-Frage zum Warmwerden. Die würde ich deswegen auch gerne euch stellen und die lautet, was wolltet ihr als Kind werden?
Oh, Jörg, da lasse ich dir den Vortritt.
Okay, gerne. Du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen. Also ich glaube, so bis ich 8, 9 war das Pirat. Und danach wollte ich ehrlicherweise Psychologe werden. Und dann hatte ich aber kein 1,0er Abitur und insofern habe ich das dann schon im absehbaren Zeitpunkt begraben und mich dann irgendwie der Juristerei zugewandt.
Von Pirat zu Psychologe ist ja doch ein ziemlicher Sprung. Wie kam es zu dem?
Also ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr so genau, aber das war auf jeden Fall so.
Wie sieht's bei dir aus? Warst du auch immer im Herzen schon Jurist?
Also rein äußerlich Pirat, das Jörg, das trifft's immer noch ganz gut, ja. Bei mir, ich weiß es auch nicht mehr so genau als Kind, aber es gibt diese Geschichte tatsächlich bei mir. Mein Vater hat als Staatsanwalt gearbeitet und wie ich so 6 Jahre alt war, bin ich irgendwie in sein Büro gekommen und habe die ganzen Stempel, die er da so auf dem Schreibtisch hatte, begeistert auf ein Blatt Papier gedrückt. Und der mir am besten gefallen hat, war der Haftstempel. Und seitdem liegt es irgendwie anscheinend, dass ich wahrscheinlich mal Jurist werden sollte. Und dann, wie ich dann so im Gymnasium in der Kollegstufe war, war das tatsächlich auch der Wunsch, der mich dann damals schon ergriffen hatte.
Das heißt, die Stempel haben dir den Weg gewiesen.
Genau, ja.
Sehr gut. Lasst uns über das Londoner Office sprechen. GSK ist ja eine deutsch-luxemburgische Kanzlei. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht als der nächstlogische Schritt an, dann nach London zu gehen. Was waren trotzdem die Treiber, ein Büro in London zu eröffnen?
Ja, da kann ich vielleicht was dazu sagen, weil ich ja das Ganze auch innerhalb von GSK mit begleitet habe. Und wir haben festgestellt, dass natürlich London als Finanzmetropole einen sehr großen Einfluss auch auf den Rechtsmarkt in Deutschland hat. Wahnsinnig viele Investments werden aus London heraus letztendlich entschieden, auch wenn sie Deutschland betreffen, gerade von Investoren aus dem außereuropäischen Ausland und daneben aber auch natürlich aus Großbritannien selbst. Und wir waren dann so, ja, kurz vor Brexit, rund um Brexit, skeptisch, ob denn wirklich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dort hinzugehen und unsere Leistungen dort anzubieten und haben aber dann festgestellt, dass Brexit zwar viele Auswirkungen auf den Warenverkehr hat zwischen Großbritannien und der EU, aber für diese Themen, für die wir unsere Rechtsberatung anbieten, Investitionen, Transaktionen, Bankaufsichtsrecht, all das spielt es eigentlich keine große Rolle. Und haben gleichzeitig festgestellt, dass aber diese Zurückhaltung auch bei einigen anderen Kanzleien in Deutschland der Fall war und dass es deswegen vielleicht ein ganz kluger Zeitpunkt sogar ist, jetzt dann das Ganze nach Brexit und dann nach Corona anzugehen und haben gesagt, wir wollen es jetzt gerne probieren. Zum einen, um eben damit mehr internationales und damit auch mehr spannendes Geschäft für Luxemburg und Deutschland zu generieren, aber auch gleichzeitig mit dem Ziel, auch uns in der Kanzlei weiter zu internationalisieren. Wir haben da schon sehr gute Erfahrungen mit dem Luxemburger Büro gemacht und dachten uns, da ist jetzt London der nächste logische Schritt.
Ist der Standort London generell sehr stark umkämpft mit anderen internationalen Kanzleien?
Also ich glaube, das ist so ein bisschen diese grundsätzliche Differenzierung. London ist gerade deswegen ein super interessanter Standort, weil er eben so ein Legal Hub ist. Denn auch wir als Kanzlei haben ja irgendwo als deutsche unabhängige Kanzlei mit einem starken Büro in Luxemburg, sind wir eben nicht weltweit vertreten. Und ich glaube, das ist auch so, auch selber, wenn man so in seiner eigenen Karriere irgendwann steckt und immer mal wieder so die Grundsatzfrage, will ich bei einer Kanzlei sein, die, ich sag mal, zumindest mal in sehr, sehr vielen Ländern vertreten ist, oder bin ich eher bei so einem unabhängigen lokalen Player? Beides hat alles so sein Für und Wider. Aber wenn man bei einer Kanzlei ist wie wir bei GSK, dann ist es total wichtig, in London zu sein, weil du dich eben gerade da vernetzen kannst mit den anderen unabhängigen Kanzleien, und zwar wirklich aus aller Welt. Und das gibt's in Europa, sogar in gewisser Hinsicht in der Welt, nur in London. Das heißt, du hast sehr, sehr viele unabhängige britische und auch amerikanische Kanzleien, also aus unserer Sicht unabhängig, weil sie eben nicht in Deutschland sind und damit keine Wettbewerber von uns sind, die wir dort treffen können, mit denen wir oft gemeinsam Projekte entwickeln können, auch Mandate, die wir für unsere Mandanten haben, dorthin geben können oder mit den Kanzleien zusammen bearbeiten. Und das geht weit über UK und US hinaus. Du hast Kanzleien aus Italien, Spanien, Japan, wirklich aus aller Welt, die sehr, sehr ähnliche Büros, also relativ kleine Repräsentanzbüros, in London unterhalten, so wie wir, und mit denen du dich aber nirgendwo vergleichbar wie in London vernetzen kannst. Und das ist für uns, und ich glaube wirklich auch schon innerhalb der etwas mehr als 2 Jahre, die wir in London sind, glaube ich, ein Riesenschritt nach vorne, auch in der internationalen Wahrnehmung von GSK gewesen.
Du hast es ja schon ein bisschen anklingen lassen, aber wie kann man sich denn die Rechtsberatung aus dem Londoner Office ganz konkret vorstellen? Also wer ist der typische Mandant? Wen beratet ihr?
Also ich glaube, das ist eine ganz große Schnittmenge. In allererster Linie sind wir auch als Repräsentanz, als Plattform der Kanzlei in London. Das heißt, wir sind grundsätzlich ansprechbar für jeden. Das heißt natürlich nicht, dass man mit einem relativ kleinen Büro jetzt da gleich in Deutschland alles abdecken kann, sondern man repräsentiert eben auch die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, in Luxemburg, vermittelt Geschäft und begleitet das. Und gleichzeitig kann man natürlich authentisch eben diese deutsche Rechtsberatung dort auch vertreten, vermitteln und natürlich auch beraten.
Ja, vielleicht dazu auf deine Frage, Magdalena, wie sieht der typische Mandant aus und was bieten wir eigentlich an? Ich glaube, wichtig ist, und das erklären wir auch immer, wenn wir in London mit anderen britischen oder internationalen Kollegen zusammentreffen, wir sind nicht nach London gegangen, um englisches Recht zu machen, sondern wir sind ein reines Repräsentanzbüro und eben dieser Türöffner nach Luxemburg und Deutschland hinein. Denn was wir ja oft sehen, ist, dass in irgendwelchen internationalen Mandaten die Kollegen in London aus anderen Kanzleien plötzlich deutsche Rechtsberatung brauchen. Und dann fangen die an, das Juwe-Handbuch oder auch irgendein anderes das Kompendium zu wälzen oder zu überlegen, wen haben sie denn schon mal das letzte Jahr irgendwo getroffen? Und dann fragen sie die vielleicht. Und da haben wir natürlich einen großen Vorteil, wenn wir vor Ort sind und sagen, na, gestern haben wir uns doch getroffen und außerdem, wir können hier das nächste Treffen auch bei uns im Büro hier machen und können die Fragen, die deine Mandanten umtreiben, jetzt hier direkt sofort besprechen. Und wenn es nicht heute klappt, dann sind wir morgen genauso da und übermorgen genauso. Also das ist, glaube ich, mal ein ganz wesentlicher Faktor dieses Repräsentanzbüros, die Verfügbarkeit und auf der Platte zu sein, den Leuten präsent zu sein und natürlich dann zugleich auch zu verstehen, wie arbeitet ihr denn typischerweise? Wie läuft denn die Rechtsberatung in einer englischen Kanzlei typischerweise ab? Und da können wir uns angleichen. Da können wir aus einem Guss heraus das ganz genauso machen. Und wer ist der typische Mandant? Auch da gibt es wahrscheinlich kein Muster, aber es sind eben tatsächlich zum einen viele Kanzleien, was Jörg gerade schon erläutert hat, die eben in Deutschland und Luxemburg keine eigene Repräsentanz haben. Und es sind daneben Investoren, die in London ihre Entscheidungsträger sitzen haben. Das sind oft amerikanische Private Equity Fonds zum Beispiel, es sind asiatische institutionelle Investoren, es sind natürlich auch große britische institutionelle Investoren, die diese Investitionen aus London heraus entscheiden, aus Mayfair heraus oder auch aus der City heraus, und für die stehen wir dann eben zur Verfügung.
Okay, das heißt, wir kennen jetzt die Seite, die von euch beraten wird. Wer hat denn wiederum die Möglichkeit, in eurem Londoner Office zu arbeiten?
Also wir haben zum einen eine Associate, die Ricarda permanent vor Ort. Wir haben Referendare, denen wir die Möglichkeit anbieten, ihre meistens Wahlstationen in London zu machen. Wir haben auch teilweise im Rahmen eines LLMs wissenschaftliche Mitarbeiter, die also ohnehin in London sind und dann eben bei uns im Büro mitarbeiten. Wir haben darüber hinaus aber wirklich ganz bewusst das Büro als Plattform für unsere ganz verschiedenen Teams aus Deutschland, aus Luxemburg. Also jetzt die letzten Wochen, ich bin teilweise auch in der Begleitung dieser Teams jetzt wirklich manchmal ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen, weil es einfach so viel war. Aber das ist ja auch fantastisch, weil es eben zeigt, wie sehr dieses Büro als Plattform in der Kanzlei angenommen wird. Also wir hatten jetzt wirklich die letzten Wochen, und das geht bis Ostern so weiter, oder die letzten Monate, muss man eigentlich sagen, praktisch jede Woche ein Team da. Das heißt, da kommt dann unser Disputes Arbitration Team. Die andere Woche ist M&A Private Equity da. Dann ist Finance da. Dann ist Compliance and Investigations da. Und die Kollegen sind dann also wirklich vor Ort, nutzen das Büro, haben die Meetings, arbeiten natürlich auch aus dem Büro, auch wenn sie sozusagen nicht permanent vor Ort sind. Und darüber hinaus haben wir dann noch die Möglichkeit, für unsere Associates eseben im Rahmen von Secondments das Büro dann natürlich über einen Zeitraum von, ich sag mal, mindestens 3 Monaten, einem halben Jahr hinaus, da dann eben zu nutzen. Das sind natürlich längere und aufwendigere Prozesse, aber ist eben auch eine ganz fantastische Möglichkeit, die wir anbieten.
Ich glaube, wir freuen uns über jede gut qualifizierte Bewerbung von Studenten und Referendarinnen und Referendaren. Idealerweise läuft es immer so ab, dass das schon junge Kolleginnen und Kollegen sind, die schon in unserem deutschen oder Luxemburger Büro eine Stage gemacht haben, sich dort schon bewiesen haben und dann für ihre Auslandsstation zum Beispiel oder Teil der Anwaltsstation nach London kommen. Und im Rahmen unseres Associates-Programms haben wir so ein Rotationsprogramm. Also wir wollen eigentlich, dass jeder Associate bei uns im Laufe der ersten 3, 4 Berufsjahre mal auch an anderen Standorten gearbeitet hat. Und da kommt natürlich auch London immer in Betracht. Wir können vielleicht nachher gleich noch was dazu sagen, auch, dass es nicht so ganz einfach ist, in London arbeiten zu dürfen. Da müssen wir immer an gewisse Dinge denken. Aber das können wir eben sicherstellen und haben im Moment jetzt ständig wechselnde, insbesondere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Referendarinnen und Referendare im Büro.
Du hast es schon erwähnt, es ist nicht ganz einfach, nach London zu gehen. Sehr beliebt, aber eben mit bestimmten bürokratischen, ich sag jetzt mal, Hürden verbunden. Ist das denn auch was, wo GSK unter Umständen unterstützt, was jetzt zum Beispiel Visa oder Ähnliches angeht?
Ja, das machen wir. Aber Jörg, das musst du erzählen, die Geschichte, weil das hat uns wirklich einige graue Haare oder Haarausfall gekostet,
ja. Ja, also es ist echt eins der Themen, wo man, also der negativsten Folgen des Brexit, das muss man einfach so sagen. Die Immigration oder die Immigration-Vorschriften sind einfach dermaßen restriktiv, dass es hier wirklich selbst bei, ich sag mal, einem nur 3-monatigen Aufenthalt einer Referendarin, eines Referendars wirklich mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Das führt dann auch dazu, und das darf man an der Stelle auch einmal sagen, dass wir tatsächlich jetzt wirklich einer der ganz wenigen sind, die diese Möglichkeit des Referendariats überhaupt noch anbieten in London, leider. Und ganz konkret für, also wenn wir jetzt beim Referendar sozusagen bleiben, ist es also ein Tier 5 Visum, das selbst, obwohl wir eine eigene Sponsoring License haben, die wir zum Beispiel dann wieder bräuchten, wenn wir interne Mitarbeiter rüberholen, Aber in dem Fall braucht man noch einen zusätzlichen Anbieter. Mit dem arbeiten wir da zusammen. Und ganz konkret auf deine Frage, selbstverständlich unterstützen wir da sowohl finanziell komplett, was diesen Prozess angeht, als natürlich auch, um diese bürokratischen Hürden zu überwinden. Und also es ist wirklich so, bei unseren letzten beiden Referendaren hatte ich auch im Büro Compliance Visits, ja, wo die dann von dem Anbieter wirklich da waren und geguckt haben, gibt's den auch, den Referendar, was macht der, Aufgaben durchgesprochen. Also man muss das tatsächlich auch wirklich ernst nehmen. Aber es ist alles möglich und wir sind da jetzt auch schon wirklich routiniert.
Und Jörg, nur vom Ablauf nochmal, weil das ist ja vielleicht auch etwas, was viele, die den Podcast hören, interessiert. Ich glaube, man wendet sich an uns und dann stellt man sozusagen den eigenen Visa-Antrag und wird aber dann von diesem Dienstleister unterstützt, damit der dann letztendlich dann die Administration dann darüber, über den läuft, oder ist es so?
Genau. Also wir kommunizieren dann auch noch mit diesem Dienstleister und müssen da auch Input liefern. Aber im Prinzip laufen die Schritte dann über den und dann ist es wie immer im Leben, an der einen oder anderen Stelle muss dann noch Geld überwiesen werden.
Man merkt, ihr habt euch in das Thema schon eingearbeitet und seid dazu echten Experten geworden, auch was das angeht. Ein Kriterium, was uns immer wieder zurückgespielt wird von Talenten, ist, wie stark wird man eigentlich in die Mandatsarbeit eingebunden als Referendar, vor allem aber dann als Associate? Gibt es da einen speziellen Ansatz, den ihr bei GSK fahrt und wie kann man sich das generell vorstellen?
Der Ansatz ist ziemlich einfach, sofort und vollständig. Also wir legen ganz viel Wert darauf, dass Referendarinnen, Referendare, auch wissenschaftliche Mitarbeiter von Anfang an nicht nur in einem Kämmerlein sitzen und Memos schreiben, sondern die Rechtsfragen, die es zu bearbeiten gilt, immer in dem Kontext des Mandats stehen und dann natürlich auch bei entsprechenden Besprechungen, gerade wenn sie online stattfinden, dabei sind und dann auch sehen, wie sich das Mandat weiterentwickelt. Und wir haben immer wieder auch Fälle, wo Referendarinnen und Referendare auch unmittelbar direkt mit Mandanten kommunizieren, um gewisse Themen voranzubringen. Und das Besondere am Londoner Office, sicherlich noch intensiver, als wir das in unseren deutschen und im Luxemburger Office haben, ist die Möglichkeit, sich in London auch mit zu vernetzen. In London finden einfach wahnsinnig viele Netzwerkveranstaltungen statt, seien es Abendempfänge, seien es Breakfasts, seien es irgendwelche Fortbildungsveranstaltungen. Und da wollen wir natürlich immer gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns im Büro sind, auch mitnehmen, dort ihnen die Möglichkeit geben, was zu sehen und auch sich selber zu vernetzen. Denn wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass eine ganz große Zahl von unseren späteren Anwältinnen und Anwälten ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Referendare sind.
Lass uns dazu gerne später noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was in London alles konkret möglich ist. Lass uns aber gerne noch mal zu euch beiden sprechen. Jörg, du bist seit mehr als 12 Jahren in London. Wie kam es dazu, dass du bei GSK und natürlich auch in London gelandet bist?
Also ich glaube, die ehrliche Antwort ist, ich hatte nie den großen Masterplan und bin hingelaufen und habe gesagt, ich will immer meine Karriere sozusagen in London verbringen, sondern das war, wie das, glaube ich, häufig im Leben ist, auch ein bisschen eine Verkettung von Dingen, die sich sozusagen aufeinander aufgebaut haben. Ich hatte es ehrlicherweise eher so ein bisschen verpasst, im Referendariat länger ins Ausland zu gehen. Das wollte ich unbedingt nachholen. Hatte noch so ein EU-Stipendium und bin dann eine Zeit lang tatsächlich nach Birmingham zu einer Kanzlei gegangen, einer mittelständischen britischen Kanzlei, die aber sehr viel im so deutsch-britischen Rechtskontext tätig war. Das hat also ganz gut gepasst. Und dann habe ich damals von meinem früheren Arbeitgeber da, also die Anknüpfungspunkte geknüpft sozusagen, bin dann rübergewechselt nach London. Wie gesagt, ehrlicherweise war das damals noch nicht absehbar und bin dann da geblieben. Natürlich auch erstmal mit der Idee, das ist eine tolle Chance und da bleibst du mal ein Jahr und dann wurde es immer mehr und dann auch dank Brexit kam dann irgendwann selbst der britische Pass dazu und ja, dann kam auch irgendwann GSK auf die Bühne. Ich glaube, es ist immer interessant, sich zu überlegen, wo man sich natürlich auch verwirklichen kann. Und da war ich einfach so ein bisschen auf der Suche nach der sicherlich so ein bisschen speziellen Entwicklung, die man ja auch und den Kenntnissen, die man auch dann in London gewonnen hatte, über die Jahre meine strategischen Ideen gerade für eine unabhängige deutsche Kanzlei besser verwirklichen zu können. Und da fand ich die über einen durchaus längeren Zeitraum, und da war auch noch eine Pandemie dazwischen, aber die Gespräche, die ich mit GSK geführt habe, haben mir von vornherein unheimlich gut gefallen. Und ich hatte echt irgendwie den Eindruck, okay, da hört dir jemand zu. Ja, da kannst du was umsetzen. Zum Glück hat sich das auch so bestätigt, ja. Und genau, und dann war das eigentlich am Ende so, also der Engländer würde sagen, I decided that the grass somewhere else is greener. Und dann bin ich zu GSK gegangen, habe dann mit dem Andreas und auch mit dem Marc zusammen das Büro wirklich komplett neu eröffnet und da ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen.
Und was würdest du sagen, ist der besondere Reiz, als Jurist in London zu arbeiten?
Oh, das sind so viele. Das ist natürlich...
Top 3.
Okay. Die Internationalität der Stadt, das Netzwerken insgesamt, was damit zusammenhängt, das ist einfach was anderes. Natürlich nicht zuletzt die Stadt in sich selbst und die Geschwindigkeit, aber auch die Kultur, mit der miteinander umgegangen wird. Da finde ich es immer sehr viel Weitsicht und sehr viel verschiedene Perspektiven dabei. Und das macht es einfach immer spannend.
Was rätst du allen Neulondonern? Also was ist die eine Sache vor Ort, die man unbedingt ausprobiert oder gesehen haben sollte?
In der Stadt, auch da, die Museen. Ich würde die Stadt vom Wasser aus erleben. Das ist immer eine ganz tolle Sache. Also sowohl runter die Richtung sozusagen aus Westminster heraus nach Richmond fahren, als auch in die andere Richtung nach Greenwich fahren. Das entwickelt einfach und gibt einfach eine andere Perspektive auf die Stadt. Und bitte nicht zuletzt, weil wir hier sozusagen natürlich und zu Recht ganz viel von London reden, also unbedingt auch mal rausfahren aus London. Großbritannien ist ein wunderschönes Land und auch das muss man erleben. Dann versteht man auch die Briten noch mal ein bisschen besser.
Man merkt, bei dir ist der britische Lebensstil schon so ein bisschen übergegangen. Träumst du schon auf Englisch oder ist es Deutsch immer noch deine Hauptsprache?
Oh, super Frage. Also mal so, mal so.
Witzig. Spannend. Andreas, lass uns noch mal zu dir kommen. Du bist schon sehr lange bei GSK und hast eigentlich die Karriere bei GSK hingelegt, wie sich das jede Kanzlei wünscht. Du hast nämlich schon als studentische Hilfskraft dort angefangen, richtig?
Genau so ist es, ja. Damals rund um das erste Examen hatte ich mich beworben und hatte ein sehr nettes Vorstellungsgespräch. Und der damalige Partner, der mich eingestellt hat, hat gesagt, ja, also wenn du willst, bleib einfach hier sitzen. Wir haben sofort eine Aufgabe für dich. Hier ist ein Bildschirm, los geht's. Und dann bin ich sitzen geblieben. Und ja, dann tatsächlich habe ich auch da schon sehr früh eine Verbindung nach London bekommen, weil ich nämlich dann während des Referendariats einen Teil meiner Anwaltsstation in der damaligen britischen Partnerkanzlei von GSK gemacht habe und habe da für eine Partnerin gearbeitet, die Insolvenz- und Restrukturierungsrecht gemacht hat. Und das hat mich total fasziniert, diese Mischung aus betriebswirtschaftlichem Blick und dem juristischen Blick und sehr viel Verhandlung. Und ich bin heute immer noch mit dieser Partnerin befreundet und habe sie jetzt auch anlässlich meiner Zeit in London häufiger getroffen. Und wir haben uns ausgetauscht, was so alles vorangegangen ist, und bin dann natürlich nach dem Referendariat wieder zurück nach Deutschland, habe als Associate damals im Berliner Büro von GSK angefangen, war dann ein paar Monate in Heidelberg im Büro von GSK und dann ins Münchner Büro von GSK gewechselt und habe dort mich sehr stark konzentriert eben auf dieses Thema Restrukturierung und Insolvenz, weil das etwas war, was es auch bei GSK noch nicht ganz so als eine sehr starke Gruppe gab. Und das haben wir massiv ausgebaut die letzten Jahre. Und wenn man im Moment so ein bisschen sich umhört, dann sieht man, dass natürlich es vielen Unternehmen in Deutschland derzeit nicht gut geht und das Thema Restrukturierung und Insolvenz sehr wichtig geworden ist. Und da ist es super gut, dass wir diesen Zweig mit aufgebaut haben, inzwischen mit mehr als 2 Partnern, mit mehreren Associates. Und wir sind jetzt dort wirklich ganz massiv im Markt unterwegs, wurden auch nominiert als Kanzlei des Jahres für Restrukturierung und Insolvenz. Und das gefällt mir wahnsinnig gut, dass ich das entwickeln konnte, dass ich dafür die Chance bekommen habe. und das dann mit eigenem Einsatz und Engagement umsetzen konnte und konnte dann auch nochmal tatsächlich nach Spanien gehen für einige Monate ins Secondment dort, habe dort auch im Bereich Restrukturierung und Insolvenz gearbeitet. Also daher auch diesen internationalen Blick auf, wie gehen eigentlich so Cross-Border-Insolvenzen und Restrukturierungen. Und das hilft mir jetzt jeden Tag, weil natürlich die Anfragen, die jetzt auch aus London kommen, immer über die Grenze gehen, immer transnational sind.
Was würdest du sagen, waren die Erfolgsfaktoren, eure Kanzleiidentität von GSK von den deutschen Standorten oder auch luxemburgischen Standorten nach London zu transportieren? Also was ist dafür nötig?
Das Schlagwort ist sicherlich Integration und auch Transparenz schaffen. Wir wussten ja damals, dass wir mit Jörg und den anderen Teammitgliedern, die schon vor Ort in London waren, super zu uns passende Charaktere gefunden hatten. Allerdings natürlich die jetzt auch von GSK noch nicht alles wussten. Und deshalb sind damals der Marc Butt aus unserem Münchner Standort und ich beide für 2 Jahre nach London gegangen und haben dazu beigetragen, diese Vernetzung herzubekommen. Und das sind manchmal ganz einfache Dinge von, wen muss ich eigentlich ansprechen, wenn wir jetzt hier ein Mandat im Kunstrecht plötzlich angefragt bekommen. Wer kennt sich da aus? Wie geht es? Aber natürlich dann auch so Themen wie strategische Überlegungen. Ja, wenn wir jetzt einen stärkeren Blickwinkel auf Venture Capital Investoren legen wollen, mit welchen Leuten macht es Sinn, sich da zusammenzuschließen oder auch mit welcher Ansprache? Was sind so die typischen Talking Points über GSK? Was ist auch die Vergangenheit von GSK, auf die man im internationalen Markt immer wieder angesprochen wird? Und das ist auch etwas, wo uns die Briten oft voraus sind. Die wissen oft, wenn sie in ein Gespräch mit uns gehen, sehr, sehr viel über uns, weil sie sich nämlich vorher schlau gemacht haben. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel dann aus London mitgenommen haben. Und die Jörg ist da jemand, der das sehr, sehr gut auch kann, mitzugeben, was die andere Kanzlei, die wir treffen werden, schon alles erlebt hat und welche Verbindungen es schon gab. Und dadurch hat man natürlich gleich eine viel verbindlichere Gesprächsatmosphäre dann.
Und was würdest du sagen, ist in der Londoner Businesswelt anders als bei uns?
Es ist wahrscheinlich noch mehr als bei uns wirklich auf Business bezogen, ja. Also die Londoner Businesswelt denkt fast immer in, welche Chancen gibt es hier für mich und auch für uns gemeinsam? Wen kann ich hier vernetzen, damit wir eine gemeinsame Business-Idee verfolgen können? Und das merkt man in den Gesprächen, merkt man aber auch in so ganz direkten und einfachen Handlungen. Zum Beispiel, was mir am Anfang sehr aufgefallen ist, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen am Abend war, habe 3, 4, 5, 6 Leute kennengelernt, Visitenkarten ausgetauscht, nette Gespräche gehabt und saß dann in der U-Bahn nach Hause und da kamen schon auf dem Handy die Botschaften von diesen Leuten herein über LinkedIn, andere Netzwerke oder direkt als Mail und haben sich sofort vernetzt und gesagt, ah, es war schön, dass wir uns getroffen haben, wir haben doch gesprochen über das und das. Da kam mir die Idee, du könntest doch vielleicht mal mit dem und dem in unserer Kanzlei sprechen oder bei uns sprechen. Oder auch nur, du hast uns doch erzählt, du bist neu hier in London und möchtest demnächst mal an die Küste fahren. Hier sind meine Top 3 Vorschläge für Küstenorte mit schönen Spaziergängen oder sowas. Ja, und das schafft natürlich einfach Netzwerk, das schafft Verbindung, das schafft Nähe. Und da sind die wirklich, die Briten generell in diesem internationalen Umfeld sehr, sehr gut, sich auch in Erinnerung zu bleiben und eben ja, eine Verbindung, ein Netzwerk zu schaffen.
Wie kann man sich denn so eine Büroeröffnung im Vorfeld genau vorstellen? Habt ihr zum Beispiel auch die Auswahl der Räumlichkeiten mit begleitet und seid losgezogen und habt eine Kaffeemaschine gekauft? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Absolut, absolut. Alles genau das. Also das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir bei GSK eine nationale, transnationale Kanzlei sind mit über 600 Mitarbeitern und 250 Anwältinnen und Anwälten etwa, aber natürlich kein Konzern sind, der für sowas eine eigene Abteilung aufstellt, die irgendwie gerade das 33. Büro im Ausland eröffnen, sondern wir haben uns wirklich da sehr intensiv selber drum gekümmert. Kollegen aus dem Real Estate-Bereich haben sich mit Jörg gemeinsam nach Mietflächen umgeschaut. Wir haben sehr schöne Mietflächen gefunden, direkt über einem Pub gelegen und auch noch mit einer tollen Dachterrasse. Also schon allein das lohnt sich, deshalb mal nach London in unser Büro zu kommen.
Und du hast die wichtigsten Dinge schon erwähnt, Pub unten drunter und Dachterrasse.
Genau. Und wir haben auch eine sehr gute Auswahl an kalten Getränken bei uns. Also das lohnt sich immer. Nee, aber Spaß beiseite. Auch eben natürlich solche Themen wie, wie wollen wir dieses Büro gestalten? Ja, wen treffen wir typischerweise? Brauchen wir sehr viele Aktenschränke und Büros, wo Leute dann an ihrem Schreibtisch sitzen? Oder brauchen wir nicht auch viel mehr Räumlichkeiten, eine Sofaecke, einen Tisch, wo wir eben diese ganzen Netzwerktreffen veranstalten können? Brauchen wir nicht vielleicht eher kleinere Arbeitsplätze, wo Leute arbeiten können, die mal nur 2-3 Stunden da sind, bevor sie wieder zum nächsten Termin gehen? Und natürlich gerade Marc und mir, da war York schon ein bisschen mehr britischer und hat so auf den Tee geschaut. Aber uns war es natürlich super wichtig, dass wir auch eine gute Kaffeemaschine hinbekommen. Denn ohne Espresso am Morgen geht der Tag nicht gut los.
London gilt ja generell als cooles Hub. Viele LLM-Studenten sind dort, aber auch internationale Associates. Ihr habt deswegen ein spezielles Netzwerk-Event ins Leben gerufen, und zwar das International Associate Network. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist, glaube ich, eine innovative Idee, wo wir ganz bewusst unseren Associates anbieten wollen. Und es ist ja klar, es kann nicht jeder immer sozusagen permanent in London sein, aber über diese Plattform immer wieder die Möglichkeit zu geben, an Veranstaltungen teilzunehmen, die wir für besonders relevant halten, zum Beispiel große Events. Und das ist eben auch so ein bisschen, was ich eingangs meinte. Das gibt's wahrscheinlich in der Form nur in London, weil eben die ganzen Kanzleien aus aller Welt da sind, gibt es eben auch Veranstaltungen, die ganz viel adressiert sind an Associates aus aller Welt. Ja, also zum Beispiel große britische Kanzleien, die dann eben Events machen, große Networking-Events mit 100 und mehr Associates von eben Kanzleien aus aller Welt, wo man sich vernetzen kann und natürlich auch nicht nur auf die Kanzleilandschaft beschränkt. Was wir dann darüber hinaus jetzt eben auch machen wollen und eben schon auch wirklich sehr erfolgreich gemacht haben, sind eben auch als GSK in London eigene Events. Wir haben also auf der von Andreas eben schon beschriebenen Roof Terrace eben ein Event gemacht im letzten Sommer, wo wir einfach zum Networking eingeladen haben und dann dafür eben aus unserem Luxemburger und deutschen Büros dort eben einige unserer Associates rübergebracht haben. Und wir haben kürzlich ein Female Associate Lunch jetzt unmittelbar vom Weltfrauentag gemacht. Das war unheimlich erfolgreich. Wir hatten da also auch gut 40 weibliche Associates von wirklich ganz, ganz tollen Kanzleien aus aller Welt da. Und wir hatten eine fantastische Sprecherin von einem Private Equity House, die dort also sowohl sozusagen die Inhouse Legal Counsel als auch Partnerin ist und die eben in dieser ja doch leider immer noch sehr männlich dominierten Industrie über ihren Karriereweg berichtet hat. Und auch dafür haben wir eben einige unserer Associates aus Deutschland und Luxemburg dann auch rübergebracht. Und wenn man jetzt, glaube ich, mal in der Tat auch ehrlicherweise darauf schaut, also auch auf die Größe von GSK schaut und auch auf andere, ich sag mal, Wettbewerber, dann ist es, glaube ich, schon ein sehr innovatives Format. Und dass wir das als deutsch-luxemburgische Kanzlei so in London durchführen und natürlich auch weiterhin durchführen werden, das ist, glaube ich, einfach eine ganz, ganz coole Opportunität, um sich zu vernetzen.
Wir haben jetzt heute innerhalb des Gesprächs schon viele Argumente gehört, warum man sich bei GSK bewerben sollte. Ich würde aber gerne als Abschlussfrage noch an euch beide richten. Was ist für euch das überzeugendste Argument, warum man sich unbedingt für das GSK-Office, ich nehme jetzt mal in Klammer auch das Londoner GSK-Office, bewerben sollte?
Tja, da geht mir natürlich das Herz auf, weil mir so vieles einfällt. Aber wenn du so quasi sagst, was ist das überzeugendste Argument? Für mich persönlich ist es diese Idee der Horizonterweiterung, weil einerseits natürlich, so ging es ja mir auch, ich habe in London weiterhin deutsche Rechtsberatung gemacht und für Mandanten in Deutschland oder auch aus aller Welt dort gearbeitet. Aber ich habe darüber hinaus zum einen eben gesehen und auch gelernt, wie eben diese Businesswelt in London funktioniert, was ich da vorhin schon beschrieben habe, und habe aber natürlich einfach auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Großbritannien und auch aufs eigene Land bekommen. Und diese Selbstverständlichkeit der Internationalität in London, die gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Da, wo ich mit meiner Familie gewohnt habe, hatten wir nebenan ein britisch-chinesisches Pärchen. Wir hatten daneben eine jemenitische Ärztin. Wir hatten eine Familie aus Syrien. Wir hatten eine Familie aus Japan. Wir hatten eine britische Mutter mit ihrem Sohn. Und fast alle haben quasi Englisch irgendwie mit einem Akzent gesprochen, aber es spielt überhaupt keine Rolle, sondern man ist einfach dort zusammen. Man hat ähnliche Ideen und Vorstellungen und trifft sich abends auf ein Glas Wein oder irgendwie eine Apfelschorle im Garten. Und es spielt einfach keine Rolle, woher man ist. Man ist einfach alle gemeinsam vor Ort. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und gleichzeitig sieht man natürlich dann auch, wie in Deutschland manche Dinge sehr, sehr gut im internationalen Vergleich funktionieren. Andere aber auch, wo uns Großbritannien voraus ist.
Ja, da kann ich jetzt gar nicht mehr so richtig viel ergänzen. Ich kann jetzt höchstens noch mal sagen, was GSK angeht. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich glaube, es ist die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln und sich selber zu verwirklichen. Das ist wirklich etwas, was uns, glaube ich, differenziert von einfach anderen Kanzleien, bei denen das, glaube ich, schlichtweg so nicht möglich ist. Und ich meine, mein final remark to London wäre natürlich irgendwie zu sagen, ja, I mean, who's tired of London is tired of life. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ich bin mir sicher, der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin hat jetzt Lust bekommen, sich bei euch zu bewerben. Deswegen vielen Dank, dass ihr uns auf diese Reise mitgenommen habt. Und letzte Frage noch, hat eigentlich einer von euch heute aus London berichtet sozusagen oder seid ihr gar nicht am Standort gerade?
Da müssen wir zugeben, dass wir tatsächlich beide heute nicht in London sind, weil wir nämlich gerade jetzt heute und auch dieses Wochenende unsere Partnerversammlung der Kanzlei in Frankfurt haben und wir deshalb im Moment auf die Hochhäuser von Frankfurt schauen. Aber immerhin, das gibt schon einem so ein bisschen ein ähnliches Gefühl wie in London.
Auf jeden Fall auch schön. Vielen Dank auf jeden Fall an euch beide für das Gespräch.
Danke, Magdalena, sehr gerne.
Danke, Magdalena.
Das waren Andreas Dimbling und Jörg von Massenbach.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.